Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. 50-70% aller Krebserkrankungen könnten verhindert werden, wenn der aktuelle Wissensstand der Forschung richtig umgesetzt würde, schreibt Dr. Hanna Heikenwälder in ihrem neuesten Buch Krebs, das Ende einer Angst. Und damit nicht genug. Die Molekularbiologin, die zu Krebs und Altern an der Universität Tübingen forscht, ist überzeugt davon, dass sich jeder vor einer Erkrankung schützen kann, durch Prävention und den eigenen Lifestyle. Wie wir künftig krebsfrei leben können und welche Rolle KI und die personalisierte Medizin spielen, darüber spreche ich gleich mit ihr. Liebe Hanna, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir unter anderem über dein neues Buch sprechen.
Ja, danke, liebe Steffi. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Bisher galt Krebs als unbesiegbare Krankheit. In deinem Buch machst du uns allen Hoffnung, dass in Zukunft niemand mehr daran sterben muss. Wovon hängt es ab, dass das Realität wird? Und wann wird das deinen Forschungen zufolge der Fall sein?
Ja, ich finde es sehr schön, dass du das auch betonst, dass niemand mehr daran sterben muss. Weil genau darum geht es. Also Krebs aus der Welt zu schaffen, das geht eigentlich gar nicht, weil diese DNA-Veränderung, Mutation, die passieren ja ständig, täglich und großteils auch einfach spontan. Aber das Ziel ist tatsächlich zu verhindern, dass Menschen an Krebs sterben und Qualen leiden müssen. Also das ist das oberste Ziel. Und lange Zeit war das Problem bei Krebs, dass wir dieser unglaublichen Komplexität von Krebserkrankungen nicht gewachsen waren. Wir sind immer hinterhergerannt mit unseren Therapien. Die Tumore, gerade fortgeschrittene, sind immer weiter mutiert. Und dieser Komplexität sind wir jetzt erstmals im Zeitalter von Machine Learning Algorithmen und KI gewachsen. Und diese Fortschritte auf dem Gebiet, die gehen im Moment so schnell, dass wir heute eigentlich wissen, wie wir selbst komplexen Krebserkrankungen an den Kragen gehen könnten. Und das ist jetzt eigentlich vielmehr eine Frage der Zeit, wie schnell wir diese Veränderung umsetzen können. Und dafür brauchen wir auch die Hilfe der Politik und der gesamten Gesellschaft, weil sonst jedes Jahr dieses Sterben weitergeht und dass wir das so schnell wie möglich umgesetzt bekommen.
Du sagst auch, Krebs ist keine Krankheit, sondern ein Prozess. Was genau ist damit gemeint?
Ja.
Beziehungsweise was genau ist Krebs eigentlich?
Genau, also diese Formulierung, die ist sehr provokant. Das ist mir bewusst, vor allem natürlich für Menschen, die an Krebs erkrankt sind und leiden. Aber diese Aussage ist auch wichtig, um Krebs zu verhindern. Weil solange man sagt, eine Krankheit, das ist etwas, wo man sagt, das muss ich nicht zwangsweise kriegen. Und wenn ich Glück habe, dann geht dieser Kelch an mir vorbei. Also eine Krankheit hat etwas Willkürliches, man kriegt das oder nicht. Und ich finde, das Wort Prozess ist einfach viel besser für Krebs, weil Krebs ist ein Prozess, der wie das Altern in jedem Menschen und sogar tatsächlich in jedem Lebewesen abläuft. Also auch Fische, auch Pflanzen bekommen Krebs. Und wenn man sich das klar macht, dass Krebs eigentlich mehr eine Frage des Wann und Wo ist als eine Frage des Ob, dann bekommen Präventionsmaßnahmen auch einen ganz anderen Wert in unserer Gesellschaft. Und deshalb finde ich das wichtig zu sagen, das ist ein Prozess, der in jedem Menschen abläuft. Und deshalb ist es auch immer lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb lohnt sich auch Krebsprävention immer.
Nur etwa 5-10% aller Krebserkrankungen entstehen durch angeborene Gendefekte. Die restlichen 90-95% durch genetische Veränderungen, die wir im Laufe unseres Lebens erwerben. Wodurch werden diese genetischen Veränderungen hervorgerufen?
Krebs braucht ja immer diese genetischen Veränderungen. Die braucht man, um diese ganzen Sicherheits- und Schutzmechanismen, die unser Körper hat, außer Kraft zu setzen. Und deshalb brauchen wir als Menschen ungefähr 5 genetische Veränderungen in unseren Zellen, damit diese Zelle alle Eigenschaften erreicht, die bösartige Krebszellen brauchen. Und es gibt einen kleinen Prozentsatz, da weiß man, dass es in der Familie, dass es genetisch bedingt, zum Beispiel die BRCA1-2-Genmutation oder das Lynch-Syndrom. Aber das sind tatsächlich nur 5%. Das heißt, im Großteil der Fälle sammeln wir all diese genetischen Veränderungen erst im Laufe des Lebens an. Und da spielen natürlich auch Karzinogene eine Rolle. Das kennt, glaube ich, jeder, so wie Rauchen.
Ja.
Aber auch die UV-Strahlung macht DNA-Schäden beispielsweise. Oder Alkohol in der Leber wird auch zu karzinogenen Substanzen verstoffwechselt. Was aber viele nicht wissen, ist, dass es noch eine zweite Sorte von Krebsverursachern gibt. Und das sind sogenannte Krebsförderer. Und die wirken in der Weise, dass die verhindern, dass genetisch geschädigte Zellen absterben, was sie normalerweise tun, wenn sie einen Schaden haben, oder das Wachstum von Zellen fördern. Und diese Krebsförderer sind viel schwerer zu erkennen, weil man kann sie nicht einfach im Labor testen, also man gibt sie nicht auf eine Zelle und hat dann DNA-Schäden, sondern die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also das können Dinge sein wie Bewegungsmangel, weil es dem Immunsystem schadet, oder eine Überernährung oder ein Insulin, Wachstumshormone, Östrogen, ein veränderter Zuckerhaushalt. Oder einfach zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum Kinder beispielsweise so häufig an bösartigen Gehirntumoren erkranken. Weil die Nervenzellen in der frühen Kindheit so ein unglaublich starkes Wachstumsverhalten haben. Wir haben nie wieder so viele Nervenzellen wie im Alter von 2 Jahren. Danach schrumpft diese Menge unser ganzes Leben lang nur noch. Und das ist der Grund, wenn irgendeine kleine, zufällige oder angeborene genetische Veränderung vorliegt, dann ist dieses starke Wachstumsmilieu im kindlichen Gehirn ausreichend, dass ein Tumor entsteht. Und deshalb sind Krebsförderer generell auch wichtiger bei der Krebsprävention, weil selbst bei Rauchen, man muss Jahrzehnte rauchen, bis man Lungenkrebs bekommt. Man muss jahrzehntelang in der Sonne baden, dass man Hautkrebs bekommt. Aber Krebsförderer, die wirken dauerhaft auf alle Zellen ein, die genetische Schäden haben. Egal, ob das angeboren ist, ob das durch meinen Lifestyle oder ungesunde Angewohnheiten verursacht wurde oder wie im Großteil der Fälle einfach ganz spontan und von alleine entstanden ist.
Es ist ja so, dass jeder Krebsvorstufen in sich trägt, die aber nicht zwangsläufig in Krebszellen mutieren. Was kann jeder Einzelne tun, um sich zu schützen, also präventiv?
Krebserkrankungen haben eine unglaublich hohe Dunkelziffer. Also wenn man bei Männern guckt um das 30. Lebensjahr herum, dann würde man schon bei 5% der Männer Vorstufen von Prostatakrebs finden. Ab 69 sind es schon fast 60% der Männer. Und das Gleiche ist auch bei Frauen. Das sind Myome oder im Darm, bei beiden Geschlechtern Darmpolypen. Und all diese Vorstufen, von denen wird nur ein geringer Anteil bösartig. Bei Darmpolypen, das sind etwa, ich glaube, 11-15% werden dann zu bösartigen Tumoren. Deshalb, also es gibt 2 Dinge. Das erste ist natürlich die Tatsache, dass Krebs aus normalen Körperzellen hervorgeht, heißt auch, dass jede Krebserkrankung ein Stadium hat, wo sie gutartig und gut behandelbar ist. Aber wenn man zu lange wartet, hat jede Krebserkrankung ein Stadium, wo sie bösartig und extrem schwierig oder gar nicht mehr zu behandeln ist. Und wenn ich aber jetzt sage, okay, ich gucke immer früher, also ich verschiebe jetzt die Früherkennung in immer jüngere Jahre, entdecke ich natürlich auch immer mehr von diesen gutartigen Vorläuferzellen. Und um jetzt zu verhindern, dass ich jetzt unnötige OPs habe, also diese Überdiagnosen und Überbehandlungen, also wo ich jetzt sage, ich operiere jetzt alle Brusttumoren raus oder Prostata- oder Hodenkrebs, das geht ja auch mit gewissen Risiken einher, muss ich lernen, woran erkenne ich und wie unterscheide ich die, die bösartig werden, von all diesen guten Vorläuferstufen. Und da hilft uns aber auch jetzt in Zukunft die KI. Also ein sehr gutes Beispiel ist ja diese Früherkennungs-Apps bei Hautkrebs.
Ja.
Das kann ja eine KI inzwischen besser als der Hautarzt mit dem Auge. Und da sind zum Beispiel Mammografiebilder auch wunderbar geeignet, weil ich habe bildliche Daten, die kann ich in eine Datenbank einspeisen, zusammen mit anderen Parametern, Blutdaten, genetischen Daten. Und diesen Verlauf gucken, wie geht die Behandlung aus, wie verläuft dieser Tumor. Wenn man das ab heute überall machen würde, dann könnte man mit unseren heutigen Möglichkeiten, mit unseren technischen Möglichkeiten innerhalb kürzester Zeit unglaublich aussagekräftige Algorithmen schaffen, die uns sagen könnten, dieser Brusttumor wird bösartig oder dieser ist gutartig. Und das sind dann Informationen oder Muster, die diese KI erkennt, die wir mit unseren menschlichen Augen überhaupt nicht erkennen könnten. Und was auch interessant ist, bei der Mammographie empfiehlt ja die WHO, das Alter zu senken, nur in entwickelten westlichen Ländern, die das Mammographie-Screening an Forschungsarbeit koppeln. Und das ist genau der Grund, weil nur in diesen Ländern können wir das Wissen generieren, was wir brauchen, um dann Algorithmen zu schaffen, die wir mit anderen Ländern teilen können, mit Indien, Afrika. Und wenn wir diese Algorithmen schaffen, dann können auch ärmere Länder mit den einfachsten Mitteln ihre Brustkrebsinzidenzen deutlich senken. Und da sehe ich uns wirklich mit unseren Möglichkeiten. Wir haben großartige Forschungsinstitute in Deutschland, die personalisierte Medizin und KI machen. Das machen wir auch in Tübingen. Wir haben in Tübingen auch das ist eines der größten Zentren für KI in Europa. Wir haben wirklich die Möglichkeiten und wir dürfen nicht immer darauf warten, dass diese Innovationen aus anderen Ländern kommen. Ich finde, wir sind dafür verantwortlich, die zu generieren. Wir können das und das ist einfach sinnvoll. Wir müssen Krebs früh erkennen, dann verhindern wir leidvolle Therapien und diese Verfahren sind auch sicher. Also viele haben auch Angst vor der Mammographie, weil es ist ja eine Röntgenuntersuchung. Aber tatsächlich ist diese Strahlenbelastung so gering, dass man es sogar Schwangeren empfiehlt. Und die Strahlendosis ist ungefähr so hoch wie ein Flug nach Amerika. Also wenn man wirklich sagt, okay, man möchte sich diese Strahlenbelastung nicht antun, dann dürfte man sich theoretisch auch nicht trauen, einen Langstreckenflug über den Atlantik zu machen. Also die Vorteile überwiegen da ganz eindeutig. Und beispielsweise bei der Darmspiegelung, da hat man gar keine Strahlenbelastung. Und auch bei der Darmspiegelung ab einem Alter von 60 Jahren, da wird man wirklich bei jedem zweiten fündig. Da spricht einfach alles dafür.
Ja, wir hatten jetzt auch viele Experten hier, die auch alle gesagt haben, bitte, bitte, bitte alle zur Vorsorge gehen rechtzeitig. Also man kann einfach dann doch am Ende, wie du ja auch bestätigst, sehr viel schon in einem frühen Stadium erkennen und gut behandeln. Spannend finde ich auch die Aussage von dir, dass Altern ein Schutzmechanismus vor Krebs ist. Mhm. Was bedeutet das?
Ja, wenn man sich so die Verteilung von Krebserkrankungen im Laufe des Lebens anguckt, dann sieht man, dass die eindeutig nach oben gehen und etwa so mit 70, 80 Jahren den Höhepunkt erreichen. Und dann könnte man natürlich meinen, ja, Krebs ist eine klassische Alterserkrankung. Das stimmt auch, aber es gilt auch andersrum. Tatsächlich ist Altern auch eine Folge von Krebs, weil Altern ein evolutionärer Schutzmechanismus vor Krebs ist. Also die Tatsache, dass unsere Zellen nicht ewig leben oder nur ein begrenztes Teilungspotenzial besitzen, ist die, dass Zellen nach ungefähr 50 Teilungen aufhören zu wachsen. Das nennt man das Hayflick-Limit. Und das liegt daran, dass die Telomere schrumpfen. Und das ist ein genialer Mechanismus von der Evolution, dass wenn diese Schutzkappen, sagt man ja immer, für die Telomere an den Enden aufgebraucht sind, dann liegt dieser DNA-Strang offen. Und das wird dann von der Zelle wie so ein DNA-Bruch wahrgenommen, also wie ein schwerer DNA-Schaden. Und die Zelle hört auf zu wachsen. Also sie stirbt nicht ab, sondern sie hört auf zu wachsen. Man nennt das dann seneszente Zellen. Und wenn wir jung sind, dann haben wir noch ein fittes Immunsystem, das erkennt und eliminiert diese Zellen. Und das ist auch ganz wichtig, das wissen auch viele Menschen nicht. Das Immunsystem schützt uns nicht nur vor Bakterien oder Viren, sondern das Immunsystem spielt auch eine ganz wichtige Rolle bei der Erkennung und Eliminierung von Krebszellen. Also das weiß man dann spätestens, wenn man eine Immuntherapie bekommt. Aber das passiert das ganze Leben lang. Also dieses Wunder der Spontanheilung, wo wir immer drauf hoffen, das passiert tatsächlich täglich tausendfach in unserem Körper, nur eben ohne, dass wir das jemals mitbekommen und in einem viel, viel früheren Stadium. Das Problem im Alter ist aber nicht nur, dass wir eben im Laufe des Lebens dann schon viele genetische Veränderungen angesammelt haben, sondern dass eins der ersten Organsysteme, das altert, ist das Immunsystem. Also der Thymus, das ist so die Ausbildungsstätte unserer Abwehrzellen, der schrumpft tatsächlich schon ab der Pubertät. Und das ist das Fatale. Also diese Menge der seneszenten, gealterten oder geschädigten Zellen nimmt zu und die Immunfunktion lässt nach. Und dadurch haben wir irgendwann, das ist so eine kritische Schwelle, die man überschreitet. Und da nimmt dann diese Anzahl an seneszenten Zellen Oberhand, die produzieren Entzündungsstoffe und sind aber gleichzeitig auch eine Gefahr für Krebs, weil wenn diese seneszenten Zellen irgendeine genetische Veränderung oder Mutation trifft und die wieder anfangen zu wachsen, dann sind das natürlich die perfekten Kandidaten, aus denen Krebszellen hervorgehen können.
Würdest du jetzt sagen, dass Anti-Aging-Maßnahmen demnach kontraproduktiv sind?
Genau, also das ist eine sehr interessante Frage. Und da muss man auch immer sagen, dieser Begriff Anti-Aging, der ist ja mal sehr weit gefasst. Was wir uns vorstellen unter Anti-Aging ist ja oft, dass wir irgendeine Wunderspritze oder Wunderpille bekommen und wir nehmen die ein und unsere Zellen verhalten sich wieder jugendlich. Das Problem ist aber, was heißt jugendliches Verhalten? Jugendliches Verhalten auf zellulärer Ebene ist ja Wachstum und Regeneration. Und das ist natürlich in einem Organismus, der im Alter schon viele genetische Schäden angesammelt hat, potenziell gefährlich. Wenn ich eine Zelle habe, die genetisch perfekt intakt ist, ist es nicht gefährlich. Aber wenn ich etwas einnehme als Tablette, was in meinem ganzen Körper wirkt, kann ich eben davon ausgehen, dass es auch auf diese vorgealterten oder geschädigten Zellen wirkt. Und man muss auch mal sagen, was versteht man unter Anti-Aging? Jünger aussehen oder wirklich länger leben? Und viele der Maßnahmen, die wir als Anti-Aging bezeichnen oder uns erwünschen, beispielsweise junges Blut in einen alten Organismus zu transferieren, wachstumssteigernde Hormone, die lassen uns mit Sicherheit ein paar Jahre länger gut aussehen und uns besser fühlen. Aber ob sie wirklich das Leben verlängern, das ist eine ganz andere Frage. Also deshalb muss man diese Maßnahmen immer ganz gesondert angucken. Aber eine Form von Anti-Aging, die beispielsweise sicher wäre, wenn ich durch Sport mein Immunsystem verjünge. Also dann verjünge ich tatsächlich das Immunsystem. Ich kann dadurch die Gesundheit, die Diversität meines Abwehrsystems auf einen jugendlicheren Stand bringen. Und das ist sicher. Also da muss man sehr differenziert an die Frage herangehen.
Du äußerst dich kritisch zu östrogenhaltigen Hormontherapien nach den Wechseljahren und schreibst, dass etwa eine von 20 Millionen diagnostizierten Brustkrebsfällen seit 1990 darauf zurückzuführen seien. Also lieber die Begleitumstände der Wechseljahre und somit weniger Lebensqualität in Kauf nehmen?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist im Moment ja auch ein sehr heißes Thema. Also erstmal muss man ja sagen, dass all diese Entscheidungen, das sind ja auch immer Nutzen-Risiko-Abwägungen und die Lebensqualität ist nicht unwichtig. Diese Studien sind aber tatsächlich da und man muss auch diesen Zeitraum angucken. Ab 1990, da hatten wir auch noch andere Östrogene tatsächlich, das waren damals Östrogene, konjugiertes Östrogen. Das wurde tatsächlich aus dem Urin von Pferden gewonnen und man hat damals auch noch so ein bisschen rumexperimentiert. Und man hat es in Kombination mit Progesteron gegeben. Heute ist es wirklich so, wir benutzen andere Östrogene. Aber man darf einfach nicht vergessen, Östrogen ist verantwortlich für die Ausbildung des Brustgewebes. Östrogen ist das Hormon, was alle diese sekundären Geschlechtsmerkmale wachsen lässt. Und Östrogen ist einer der stärksten Wachstumsförderer für Brustepithelzellen. Und man weiß, dass bei Frauen nach der Menopause sind 75% aller Brusttumore sind Östrogenrezeptor positiv. Und die stärksten und besten Medikamente, die wir haben gegen diese Form von Krebs, sind Antiöstrogene oder sogenannte Östrogenrezeptormodulatoren, wie beispielsweise Tamoxifen oder Raloxifen. Es gibt Aromatase-Inhibitoren, die verhindern die Herstellung von Östrogen im Fettgewebe. Und diese Medikamente haben sogar eine sehr, sehr starke Schutzwirkung vor Krebs. Also man weiß, dass wenn man Tamoxifen einnimmt, dann verhindert das das Aufkommen bösartiger Brusttumoren um bis zu 60%. Das ist eine Tatsache. Also auf tumorbiologischer, zellbiologischer Ebene gilt Östrogen per Definition als Krebsförderer. Und dabei muss man auch bedenken, dass es gibt ein endogenes Östrogen, was wir selber herstellen in unseren Eierstöcken und im Fettgewebe. Und dann gibt es natürlich diese Östrogenersatz, also Hormonersatztherapien, die östrogenhaltig sind nach den Wechseljahren. Und für das Brustkrebsrisiko ist hauptsächlich im Laufe des Lebens, weil Krebs eben so ein langer, jahrzehntelanger Entstehungsprozess ist, natürlich diese endogene Menge ist entscheidend. Diese Menge, die man dann nach den Wechseljahren zugibt, die ist im Vergleich dazu gering. Man darf aber auch nicht vergessen, die neueren Studien, die zeigen, dass diese bioidentischen Hormone ein geringeres Risiko haben. Diese Studien sind aber aus tumorbiologischer Sicht Kurzzeitstudien. Die sind unter 5 Jahren durchgeführt. Und wenn man weiß, dass die Krebsentstehung auch in der Brust 20, 30 Jahre dauert, dann weiß man, dass dieser kurze Zeitraum eigentlich nicht genug ist, um zu gucken. Man müsste eigentlich gucken, was ist mit diesen Frauen mit 70, 80, die das mit 50 angefangen haben zu nehmen. Und man darf auch nicht vergessen, dass alle Studien haben ihre gewissen Schwächen und Limitierungen. Also diese älteren Studien, die gezeigt haben, dass das Brustkrebsrisiko erhöht ist, das ist zum Beispiel die WHI-Studie, diese Women Health Initiative, die hatte sehr, sehr viele Schwächen. Und eine Schwäche war, dass die Frauen etwa 63 waren. Und da wurde natürlich kritisiert, das ist kein klassisches Alter, in dem man mit der Hormontherapie beginnt, sondern man beginnt mit 50 ungefähr oder wenn man in die Menopause kommt, man fängt nicht 10 Jahre später mit der Therapie an. Das nächste Problem ist, dass in der WHI-Studie, aber auch in neueren Studien, der Body-Mass-Index nicht berücksichtigt wird, weil nach den Wechseljahren, also wenn nicht mehr die Eierstöcke für die Östrogenproduktion verantwortlich sind, kommt das meiste Östrogen aus dem Fettgewebe. Wenn ich also viel Fettgewebe habe und viel endogenes Östrogen und dann in einer Studie mit Hormontherapien keinen Unterschied sehe, dann entschuldigen Sie die Formulierung, das ist dann vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber dann sagt mir das eigentlich nur, ein paar Jahre mehr oder weniger bisschen Östrogen nach den Wechseljahren macht den Braten dann auch nicht mehr fett. Also ich kann diesen kleinen Effekt dann gar nicht sehen. Und das nächste Problem ist, und das wird auch oft komplett ignoriert, dass sowohl in den Hormongruppen als auch in den Kontrollgruppen die Frauen in diesen Studien davor jahrzehntelang hormonell verhütet haben. Also die Antibabypille, das ändert sich momentan, weil die Frauen das kritischer hinterfragen. Aber die Antibabypille war viele, viele Jahrzehnte das meist verwendete Verhütungsmittel. Also ich denke, angesichts dieser Daten, dass so viele Brusttumore Östrogenrezeptor positiv, angesichts der Daten, dass wir wissen, wie sehr Antihormontherapien vor Krebs schützen. Hormonersatztherapien haben auch Vorteile. Die Stimmung ist wichtig. Wenn ich ohne in der Wechselpause depressiv bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme, ich kann keinen Sport machen, dann ist das natürlich schlecht und auch für das Krebsrisiko. Aber die Entscheidung, ob man eine Hormonersatztherapie macht, die muss immer risikoadaptiert und ja, also personalisiert getroffen werden. Und das muss jeder für sich wissen. Und ich finde, man muss keine Angst haben vor Hormonersatztherapien, aber einen Freifahrtschein auszuschreiben ist gefährlich, weil dann auch Brustkrebspatientinnen, die Tamoxifen nehmen sollten, da sagen, ja, warum soll ich das denn nehmen, wenn das denn doch so sicher ist? Und häufig hört man ja auch, aber es schützt das Herz-Kreislauf-System, es erhöht die Knochendichte. Ja, das stimmt, Östrogen erhöht die Knochendichte, aber ich kann die Knochendichte zum Beispiel auch durch Sport erhöhen. Also ich würde immer erst dazu raten, die risikoarmen Maßnahmen zu versuchen. Wenn das dann nicht hilft, ist es aber auch legitimiert, zur Hormonersatztherapie zu greifen.
Um Krebs zu bekämpfen, braucht es eine personalisierte Krebsmedizin. Du hast das gerade schon erwähnt. Was genau verstehst du darunter und welche Rolle spielt dabei die KI?
Also diesen Begriff hört man ja im Moment überall. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was dieses Wort personalisiert bedeutet. Im Englischen heißt es auch Precision Medicine, also Präzisionsmedizin. Was heißt Präzision? Heißt zielgenauer eigentlich. Und im Moment ist es so, wenn wir Krebspatienten haben, dann entscheiden wir je nach Tumorart, also Darm- oder Brustkrebs. Es gibt ein paar Tests, die man vorher macht, aber dann wählt man meistens so eine Standardtherapie, die dann auf diese Krebserkrankung zutrifft. Und da weiß man aber oft vorher, dass die beispielsweise nur bei so 40% der Patienten schlägt das an. Und das probiert man aus und wenn das nicht wirkt, dann nimmt man das nächste und so weiter und so fort. Und dieses Austesten ist insofern fahrlässig, weil man mit unseren heutigen Möglichkeiten der Gensequenzierung und der Proteomics heißt das, also Untersuchung der Proteine, ob das im Speichel oder im Blut oder im Urin ist, könnte man versuchen, Vorhersagen zu treffen, wirkt diese Therapie oder nicht. Und dafür brauchen wir die KI, weil diese Datenmenge viel zu groß ist, als dass wir die verarbeiten könnten. Und früher haben wir das immer so gemacht, man hat versucht, ein Protein zu erforschen, hat das getestet. Und dieser Ansatz, von dem ist man heute ganz weg. Also man sagt, man misst einfach alle Proteine im Blut und alle im Urin. Und es ist einem vollkommen egal, was das für Proteine sind. Hauptsache, die KI erkennt darin irgendein Muster. Und dieses Muster sagt uns etwas darüber, wie die Krebserkrankung verläuft und wie man sie behandeln kann. Krebs ist ja eine häufige Erkrankung, aber jeder Tumor für sich, also bei jedem Patienten ist jeder Tumor für sich genommen eine sehr seltene Erkrankung, weil jeder Tumor trägt andere genetische Veränderungen und jeder Mensch bringt andere grundgenetische Veranlagungen mit. Jeder Mensch hat ein bisschen anderes Immunsystem, eine andere Neigung auf Medikamente zu reagieren, das hängt auch ab davon, was ich für eine Mikrobiote habe zum Beispiel. Weil wenn ich diese Tabletten beispielsweise schlucke, dann können die Mikroben in meinem Darm die theoretisch ja auch verdauen. Und das weiß man heute, dass Medikamente teilweise gar nicht so wirken, weil irgendwelche Mikroben die vorher verdaut haben. Weil, sogar bei Pankreastumoren, weil alle Organe, die mit dem Darm verbunden sind, enthalten Mikroben. Also das ist alles Wissen, was wir heute haben und was wir unbedingt mit einbeziehen müssen in unsere Therapieentscheidungen. Und In einer personalisierten Medizin kommt ein Patient im Idealfall in so ein Zentrum für personalisierte Medizin. Das haben wir in Tübingen auch aufgebaut und das sind inzwischen alle großen Universitätskliniken in Deutschland sind drin in diesem Zentrum für personalisierte Medizin oder haben so ein Zentrum. Und das sind keine Kliniken im praktischen Sinn. Also ich liege nicht in diesem Zentrum oder ich bin da kein Patient, sondern diese Zentren für personalisierte Medizin, die bestehen eigentlich, also das Herzstück davon ist dieses molekulare Tumorboard, was aus interdisziplinären Experten besteht. Das sind Genetiker, Bioinformatiker, Pathologen, Chirurgen, die dann mithilfe dieser Daten, die in diesen Machine Learning Algorithmen erstellt wurden, ideale Therapieentscheidungen treffen. Und der Vorteil da ist nicht nur, dass ich mit den Therapien, die ich heute habe, gezielter Patienten behandle, sondern dass aus diesem Wissen generierenden Lernen nennt man es immer. Also mit jedem Patient sammle ich neues Wissen, mit dem ich meine KI trainieren kann. Und aus diesem Wissen kann ich dann auch neue Medikamente ableiten. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei all den hoch aggressiven Darmtumoren beispielsweise, da sehe ich jetzt immer wieder dieses eine Gen. Dann sage ich, okay, was macht denn dieses Gen oder was ist das Produkt von diesem Gen? Und dann kann man überlegen, kann ich das irgendwie blockieren oder ist das möglicherweise auf der Oberfläche? Dann kann ich dagegen eine Immuntherapie schneidern. Und diese Form, dieses wissensgenerierende Lernen, was mit der personalisierten Medizin einhergeht, wird unseren Fortschritt bei der Krebstherapie exponentiell beschleunigen. Weil wir plötzlich dieser Komplexität gewachsen, wenn nicht sogar überlegen sind. Wir können sogar mit diesen Daten vorhersagen, wenn wir eine Mutation haben und wir wissen anhand der Daten, was darauf folgt, dann können wir sogar vorhersagen, wir können Resistenzen vorwegnehmen. Also wir können verhindern, dass ein Tumor überhaupt erst resistent wird. Und dieses Potenzial haben wir inzwischen verstanden. Da sind sich alle einig. Jetzt geht es eigentlich nur noch an die Umsetzung.
Aber großartig, dass das jetzt auf dem Weg ist sozusagen. Mhm. Meine letzte Frage an dich, liebe Hanna. Was ist deiner Meinung nach wichtig und notwendig, damit deine Vision Realität wird und niemand mehr an Krebs sterben muss?
Ja, ich finde Aufklärung sehr, sehr wichtig, weil es ist am Ende immer schön, wenn sich dann alle Wissenschaftler einig sind. Aber wir brauchen doch die Gesellschaft und die Politik, die uns dabei hilft. Und ich bin sehr, sehr stark dafür, dass Prävention gerecht ist und so früh wie möglich beginnt. Und deshalb finde ich, dass Prävention in die Schulen muss. Weil wir haben im Moment, wir haben sehr viele Menschen, die interessieren sich für die Gesundheit, für Langlebigkeit und Krebsprävention. Aber wir haben auch Menschen, die haben keine Zeit, kein Geld oder kommen einfach überhaupt nicht damit in Berührung. Und ich glaube, der Zeitpunkt, wo wir noch alle Menschen erreichen, unabhängig der Herkunft, unabhängig vom sozialen Status, das sind die Schulen. Und was mich immer wundert, ist die WHO sagt, also Kinder im schulfähigen Alter sollen eine Stunde Sport am Tag machen. Warum passiert das nicht in den Schulen? Also viele Schulkinder haben 2 Stunden Sport die Woche, 45 Minuten. Also erfahrungsgemäß, ich habe auch 4 Kinder, gehen dann schon 20 Minuten fürs An- und Ausziehen drauf. Und also viel ist es tatsächlich nicht. Und dann wird ja auch immer gesagt, ja, aber der Lehrermangel. Aber die Kinder können ja auch einfach Runden laufen oder Fußball spielen. Das kann ja auch der Klassenlehrer überwachen. Und es gibt so viele Ideen. Man könnte sagen, es gibt eine Auszeichnung für aktive Schulen, für zuckerfreie Schulen. Die Schulen, die das schaffen, die bekommen dann irgendwie eine besondere Form von Förderung. Und das mag vielleicht jetzt unrealistisch erscheinen, dieses Siegel zuckerfreie Schule. Andererseits, ich meine, wir haben auch das Handyverbot an Schulen durchgesetzt. Das war anfangs ja auch für Eltern und Kinder unvorstellbar und das funktioniert ja gut. Und ich finde auch gerade diese Werbung zuckerhaltiger Lebensmittel für Kinder oder die Besteuerung gerade zuckerhaltiger Getränke, das sind, glaube ich, wirklich gute Ideen. Und man kann das ja auch vorher ankündigen. Das war in England so, da hat man das 2 Jahre vorher gesagt. Daraufhin konnten dann die Softdrink-Hersteller, die konnten ihre Rezepturen anpassen. Also man kann das ja transparent und offen gestalten. Und ich glaube, da profitieren am Ende alle von.
Ich finde die Vision fantastisch und ich hoffe, sie wird umgesetzt. Ja. Vielen Dank, liebe Hanna, für das Gespräch und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder bei mir bist.
Vielen Dank, liebe Steffi, für das tolle Gespräch.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.